Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zur 42. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo zusammen.
Hallihallo.
Seid, wie geht's?
Gut soweit, vielen Dank. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, danke. Der Herbst ist da, man merkt's beim Fliegen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch beim Lotsen merkt, wieder ein bisschen mehr wetterbedingte Änderungen, was zum Beispiel die Slots angeht, was das Verhalten der Flugzeuge angeht. Ich habe jetzt auch schon mich mal wieder mit dem Thema Enteisen ein bisschen beschäftigt, weil es an manchen unserer Zielen etwas kälter wird. Haben wir ja auch schon in einigen Folgen drüber gesprochen. Also der Herbst ist da und der Winter kommt.
Ja, es kann ja ganz gut und gerne mal sein, dass der Tower da vielleicht ein bisschen größere Sequences requestet oder so, dass der keine 3-Meilen-Abstände will, sondern 4 wegen extrem starker Böen. Ich habe ja da die sehr luxuriöse Position, wenn ich arbeiten bin, ich kriege davon nichts mit, ja, weil bei mir sind die Flieger airborne und fliegen und wenn sie fliegen, fliegen sie und wenn nicht, dann nicht. Das heißt, tatsächlich ist es bei mir grundsätzlich so, dass ich von dem ganzen Wetter am Boden wirklich wenig mitkriege. Also es ist ja, selbst wenn Schnee ist, ja, dann macht irgendwann der Tower, schickt ein Hold, also No Arrivals Anymore raus. Der Arrival macht das ja dann auch relativ schnell. Der gibt es ja auch weiter, weil der selbst in seinem Luftraum nicht genug Platz hat, um die Flieger zu halten. Und dann sind es die umrumliegenden Anflugsektoren, wo die ersten Holding-Stacks aufgebaut werden. Und bis das mal an uns Upper Airspace-Lotsen weitergegeben wird, muss schon wirklich relativ lang ein Holding aufgebaut werden. Da muss man schon den Mittagsrush erwischen und dann muss das auch echt lang dauern. Bis das mal, also ich habe ab und zu schon mal ein Holding im Upper Airspace gemacht, aber wirklich selten. Ja, dann ist eher die Szenarien, dass ein Flughafen geschlossen wird wegen Gewitter über dem Platz, was lange nicht wegzieht, dass dann Diversions anfangen. Das kriege ich dann auch schon im Upper mit. Aber ansonsten kriege ich den Herbst tatsächlich nicht mit. Dazu muss ich noch sagen, war ich jetzt auch noch nicht arbeiten. Also das kommt noch on top dazu.
Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Mir ist gerade nur eine Frage an dich eingefallen. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Gibt es einen Airport und weißt du, welcher das ist, zu dem die meisten der Flugzeuge fliegen, die du lotst? Oder ist das so weit verteilt, dass es jetzt nicht einen typischen Airport gibt? Weil du bist ja so im Großraum neue Bundesländer, sage ich mal, aktiv. Kann man sagen, dass bei dir ein Großteil durchgeht, die dann in Berlin landen? Oder ist das meiste doch eher Überflüge Richtung Fernost?
Wir haben das tatsächlich nicht nach Destination, sondern nur nach Airline Operator gestaffelt. Und jetzt überraschst du mich mal ausnahmsweise mit so einer Frage. Da gehe ich doch direkt mal in meine... Also es ist ganz grundsätzlich so, dass Lufthansa unser größter Kunde ist. Also ich habe jetzt gerade die Zahlen da für 13. bis 19. Oktober. Mhm. Und da hatten wir insgesamt Last Flights within Karlsruhe. Wir reden ja jetzt tatsächlich nur über mich. Lufthansa Group 6800. Jetzt ist da aber Lufthansa Group, das heißt, da fliegt Austrian mit rein, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti mittlerweile. Nee, Dolomiti weiß ich gar nicht, ob die auch mit reinzählen, aber ITA Airways auch. Und als zweiter kommt Ryanair, danach Wizz Air. Aber wenn man auf ganz Europa guckt, dann ist es Ryanair mit Platz 1 mit 21.000 Flügen within Europe und die EasyJet Group kommt danach mit 11.000. Bei Ryanair ist es natürlich auch die Group, also da fliegt, wie heißen die alle, Magic Sun, ich weiß nicht, diese ganzen Subsidiaries, ja. So, und jetzt scrolle ich hier einmal ganz kurz runter und ich habe nämlich noch eine Aufteilung, aber boah, wenn ich wüsste, wo die ist. Ich weiß zumindest, dass ich in meiner Sektor Group, also im Nordosten Europas, Nordosten Deutschlands, fast immer am meisten Kundschaft Ryanair habe. Und dadurch, dass Ryanair Point-to-Point fliegt, ist das nicht so wirklich so, dass man da sagen kann, irgendein Flughafen steht davor. Klar, die haben viel in Stansted, ne?
Dann lass mich die Frage nochmal anders formulieren, wenn jetzt zum Beispiel der Berliner Flughafen zumacht wegen
Welcher Gewitter. Flughafen? Der Wiener?
Berlin.
Berliner.
Mhm. Berlin. Schönefeld jetzt beinahe gesagt. BER, Berlin-Brandenburg, wenn der jetzt zum Beispiel zumacht wegen IT-Problemen oder wegen Wetter oder wegen Drohnen oder jetzt zum Beispiel London zumacht, was ja tatsächlich auch in den letzten Monaten zweimal der Fall war, merkst du das dann deutlich am Traffic oder eher nicht?
Es ist ganz grundsätzlich so, dass je näher der Flughafen liegt, desto mehr merke ich, wenn er zu hat. Also man merkt es ja, wenn dann häufig bei Streiks und oder auch zum Beispiel, genau, das waren ja die Streiks von Verdi, die ja dann gleichzeitig München und Frankfurt irgendwann mal diesen Sommer lahmgelegt hatten. Ich benutze jetzt mal dieses Wort. Das merke ich total krass. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, also klar merke ich das ein bisschen, dass London ausfällt, ein bisschen, aber nicht in der Form, wie ich das merke, dass Frankfurt raus ist aus dem Netz. Aber das ist, ich überlege gerade, wie sehr man das merkt, dass London raus ist. Ich meine, so in der krassen Form hatten wir das nicht. Das sind ja dann eher Szenarien, wo London raus war, wo die Flieger quasi alle schon airborne waren, die sind en route geflogen. Da steigt ja unser Arbeitsaufwand erstmal, weil dann viele vielleicht nach Frankfurt diverten, dann diverten manche nach Amsterdam, also die suchen sich die nächsten Major Hubs. Mhm. Aber das quasi planmäßig, so von wegen, heute ist Donnerstag, der 5. Oktober, also das ist nicht der heutige Tag, aber für den heutigen Tag ist ein Streik des Bodenpersonals in London vorhergesagt. Das habe ich gar nicht vor Augen, dass das mal passiert ist, ja. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Das passiert ja häufiger mal bei den Franzosen und selbst da merkt man das nicht so krass, weil schon unsere Hauptarbeit ist halt, wenn Flieger steigen müssen oder sinken müssen und das tun die ganzen Flieger nach Paris und London nicht, ne. Das ist eher halt, Frankfurt merkt man dann umso krasser, wenn Frankfurt raus ist aus dem Netz, ja.
Es ist interessant, dass du jetzt das Thema Streik ansprichst, weil genau das habe ich jetzt jüngst selbst erlebt. Wir hatten einen Flug geplant nach Keflavik auf Island und das ist meistens ein Nachtflug bei uns oder häufig ein Nachtflug bei uns. Und unser Flug wurde tatsächlich verspätet um etwa 13 Stunden, weil just in dieser Nacht ein Streik der isländischen Flugsicherung angekündigt war. Und das hatte ganz interessante Konsequenzen. Zum einen war es für uns als Crew schön, weil es ein Tagflug war und kein Nachtflug. Wobei, ich habe auch schon mal erzählt, dass ich auch sehr gerne Nachtflüge mache. Aber in dem Fall war es ein Tagflug, ein sehr schöner Tagflug, wobei das Wetter auf Island sehr herbstlich trüb mit tief hängenden Wolken, Nieselregen und Wind war. Was aber viel interessanter war für mich und für uns waren zwei Dinge. Zum einen, dass so große Verspätungen für die Systeme sehr schwer abzubilden sind. Also diese ganzen Flugsicherungs- und Fluglinien und technischen Systeme, wo Flugnummern hinterlegt werden mit Datum, muss man sehr aufpassen, dass man da keinen Fehler macht, weil der Flug war dann quasi datumsmäßig vom Vortag, fand aber am Folgetag statt, aber es gab mit der gleichen Flugnummer auch einen Flug, Nachtflug am selben Abend noch. Und da ist natürlich Tor und
ja, Tor. Wie wird das geöffnet. Genau gemacht? Weil ich kenne das auf der Langstrecke, dass wenn ein Flieger delayed wird, dann kriegt er danach einen Charlie hinten dran an den Buchstaben.
Ja, in dem Fall war es kein Suffix. Das war einfach, also bei uns hängt quasi an der Flugnummer auch noch das Datum mit dran. Also ja, jetzt okay. Nicht im
das ist dann Aufstamm, die, aber das ist die LH846. Und dann, wenn es der 5. Oktober ist, wie da zum Beispiel 0510 oder was?
Das steht jetzt nicht mit dran, aber wenn wir quasi im System den Flug erfassen. Und wir haben ja mittlerweile zum Beispiel für die technische Dokumentation ein elektronisches Logbuch. Wir haben für die Dokumentation der Flugdaten entsprechende Schnittstellen. Und da muss immer mindestens die Flugnummer und das Datum hinterlegt werden, damit man eben sichergestellt ist, dass es nicht zwei gleiche Flüge mit der gleichen Flugnummer am selben Tag gibt.
Und dann nimmt man das original geplante Datum für den Flug.
Genau, genau, das ist das original geplante Datum.
Okay. Außer er würde gestrichen, dann ist er natürlich raus, dann ist es egal.
Genau.
Oder, ja, aber nicht, ja. Okay.
Genau, und da wurde es eben den ganzen Tag verschoben. Aber nur der erste Flug war betroffen, datumsmäßig, weil der quasi am Vorabend gegangen wäre. Der zweite Flug war dann schon wieder am richtigen Tag, weil das ja als Nachtflug dann quasi irgendwann morgens um eins losgegangen wäre. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir uns immer auf die sogenannte Universal Time Coordinated, also UTC, oder die Zulu-Zeit beziehen, also ganz grob Greenwich Mean Time, London Winterzeit. Aber im Sommer bei uns zum Beispiel muss man da immer 2 Stunden dazurechnen. Im Winter dann plus 1 Stunde, kommt jetzt auch bald wieder die Zeitumstellung.
Oder die und war schon, auch, wenn die Folge rauskommt. Ja.
Oder sie war auch schon, wenn die Folge rauskommt.
Ja, ich bin ja im Hintertreffen mit meinen Folgen.
Vielleicht ist ja auch schon wieder Sommerzeit, keine Ahnung. Nee. Aber das ist eben ganz, ganz tricky, so die Tücken der Technik, die man an der Stelle im Auge behalten muss. Und das andere, was ich interessant fand, war, dass wir ganz viele Passagiere nicht mehr dabei hatten, die eigentlich ursprünglich mit uns fliegen wollten, die dann entsprechend umgebucht wurden, natürlich auch andere Flüge. Aber umgekehrt haben wir ganz viele Passagiere dabei, die ursprünglich gar nicht bei uns fliegen sollten, sondern die wiederum auf uns umgebucht wurden, weil deren Flüge wiederum ausgefallen, verschoben oder sonst was wurden, weil es war ja nicht nur unser Flug betroffen, weil nachts ist ja sehr viel los auf Island verkehrsmäßig. Es ist ja doch so ein Knotenpunkt in beide Richtungen über den Atlantik, ostwärts und westwärts. Und da gab es dann einige Verwerfungen. Fand ich mal ganz interessant, weil so eine große Verspätung, kann ich mich nicht erinnern, dass ich die in letzter Zeit mal gehabt hätte.
Ja, hier apropos Umbuchung und Streik. Ich war letztens im Urlaub. Wenn die Folge rauskommt, kann es sein, dass dieser Streik, über den ich jetzt rede, schon gewesen sein wird. Da hatte die Airline, mit der ich geflogen war, ganz frisch eine Urabstimmung abgegeben. Und ich war so, oh Gott, hoffentlich streikt ihr jetzt nicht, während ich im Urlaub bin. Ich habe das noch nie gehabt, ja. Wir wollen das Thema jetzt auch gar nicht zu sehr vertiefen. Aber es kann jetzt sein, dass der bis dahin passiert ist. Es kann auch sein, dass er noch nicht passiert ist. Ich saß jedenfalls da und habe mal geguckt, was passiert eigentlich im Fall einer Flugstreichung. Ich hatte das noch nie, aber ich bin glücklich nach Hause gekommen. Ich habe mir da zu viel Sorgen gemacht und dann war das gut. Um auf deine Ursprungsfrage wieder zurückzukommen, ich habe keine Zahlen da, aber mit Abstand wird unser größter Destination Departure Aerodrome Frankfurt immer sein. Also weil einfach Frankfurt ist der größte Verkehrsflughafen Deutschlands, einer der größten Europas. Und bei uns, selbst bei uns im Nordosten, kriegen wir ja immer noch die ganze Langstrecke nach Frankfurt rein. Wir kriegen... Ich bin im Überlegen, weil wir schon so viel weniger reinkriegen als noch 2022 oder 2019 im Nordosten. Das könnte, ja, ob das so bleibt, weiß man ja nicht. Aber ich würde sagen, Frankfurt ist immer noch der größte wahrscheinlich, genau. Also das merkt man dann am meisten. Aber wenn München zu ist, merkt man es auch total krass, ja, interessanterweise. Genau.
Ich bin gespannt, wann ihr uns mal wieder auf dem Funk hören seid. Ist ja doch jetzt schon wieder ein Weilchen her. Was mich zu der Überleitung bringt, hast du ja auch gerade schon angedeutet, dass du in letzter Zeit gar nicht so viel gearbeitet hast. Woran lag denn das?
An Urlaub, nein. Es lag nicht nur am Urlaub. Ich hatte tatsächlich einen längeren, schönen Sommerurlaub. Aber der war nicht der hauptausschlaggebende Punkt, sondern ich war danach noch in meiner Unternehmenszentrale beziehungsweise im Bereich, wo die Fortbildungen angeboten werden und durfte meine Fortbildung zum Ausbilder machen. Ich bin jetzt tatsächlich offiziell Ausbilder. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich hätte es theoretisch schon vor 3 Jahren machen können, aber das hat wegen diverser Gründe nicht geklappt. Und jetzt freue ich mich, dass ich ausbilden darf, was die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns auf dem Funk hören, noch weiter senkt, weil ich ja dann nicht funkelte mehr.
Das ist schade, aber du kannst vielleicht wenigstens mich hören oder zumindest sehen, weil Ausbildung heißt ja am Board hauptsächlich,
genau,
oder?
Nicht nur hauptsächlich, es heißt auch Ausbilder im Simulator. Ich habe beide Berechtigungen und Befähigungen jetzt. Das hat man bei der DFS, ist es bei anderen Unternehmen. Andere ANSPs, andere Flugsicherungsunternehmen trennen das tatsächlich, Simulationsausbildung und im Live-Verkehr ausbilden. Ich darf tatsächlich beides und mache auch beides. Und ich, jetzt mal, sorry, aber wenn du funkst und ich bild gerade aus, dann sage ich dir natürlich trotzdem Hallo. Ja, das ist ja selbstverständlich. Genau, aber ich darf jetzt tatsächlich, das war so ein 2-wöchiger Lehrgang, der auch sehr interessant war cool. Teil des Ganzen ist, wie das funktioniert, ist quasi, dass man den nicht als reiner Upper Airspace Lotse macht, wie ich es jetzt bin, sondern dass quasi ganz viele verschiedene Fluglotsen zusammengemixt werden. Und dann war ich zum Beispiel mit Kollegen zusammen, die mich ausgebildet waren, die Stuttgart Approach, München Approach und Frankfurt Approach arbeiten. Also das ist deren Daily Business. Und die haben mich dann auf den Approach-Sektoren, auf so einem fiktiven Approach-Sektor, der die selbst quasi auch vor Herausforderungen gestellt hat, haben die mich ausgebildet. Und andersrum habe ich so einen generischen Upper-Airspace-Sektor bekommen, wo wir ganz, ganz viel Vertikalbewegung hatten und ganz viele Flieger up to Flight Level 400 climben mussten, die aber alle nicht climben konnten. Und wir durften, das war das Spannende bei uns auch, ist ja egal, was genau passiert, diese Simulationsumgebung ist so gebaut, dass es quasi der Trainee es fast gar nicht schaffen kann, da problemlos durchzukommen und der Ausbilder irgendwann angreifen muss. Und das übt man damit natürlich, ja. Dieses, wann ist der Punkt, wann man dem Trainee quasi das noch zutrauen kann, dass er das schafft. Und das war ganz cool, um den Bogen zu schlagen. Ich habe da Frankfurt Approach nicht gelernt, aber ich habe da so einen kleinen Approach-Sektor gelernt und das lag mir tatsächlich, bin ein bisschen geknickt, will ich fast sagen, dass ich wahrscheinlich niemals im echten Leben zu einem Approach-Lotsen ausgebildet werde, weil selbst wenn ich in eine Niederlassung wechseln würde, wo es einen Approach-Sektor gibt, würde ich wahrscheinlich, weil ich dafür noch immer nach langen müsste, nicht den Approach-Luftraum zugewiesen kriegen, sondern einen Luftraum, für den ich alle Ratings habe. Und na, so ist es halt. Aber das hat Spaß gemacht, das ist cool.
Herzlichen Glückwunsch, hört sich gut an.
Danke.
Ich habe kürzlich 2 Fluglotsen getroffen, weil du gerade Simulator sagst und dir mir erzählt, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass mittlerweile Fluglotsen in der Ausbildung auch in den Flugsimulator gehen und dann ein bisschen sich mit Flugverfahren und Flugzeugtechnik vertraut machen. Hast du das schon mal gehört?
Ich weiß nicht, wie groß dieses mittlerweile ist. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe tatsächlich ein paar Flugstunden gehabt im Simulator. Damals war das bei uns noch so eine Piper Beach Bonanza oder so ein Quatsch.
Ja, ja, weiß die ich haben was vom 320 erzählt.
Genau, wir haben mittlerweile richtigen Flugsimulator vom 320. Ich weiß nicht, ob da einer steht oder 2. Aber ja. Ich kann dich tatsächlich mal, wenn ich mal in der Gegend bin, können wir gerne mal nach langen kurzen Ausflug machen. Ja. Könnte ich ja einfach mal kurz reinschauen oder können wir wieder gehen. Vielleicht geht das, ja. Müssen wir mal gucken. Ja, aber tatsächlich habe ich das damals auch schon gemacht. Also wir haben da irgendwie so ein bisschen kleine Verfahren gemacht und haben, ein NDB-Approach mal geflogen oder so. Einfach mal so ein bisschen verstehen, wie viel da oben los ist und wie viel man da oben machen muss, während man fliegt.
Mhm. Ja, ist gut.
Genau. Also ich meine, ich könnte mal auch einen aktuellen Azubi fragen, wie viel die tatsächlich dann da vor Ort machen müssen.
Ja, und was sie auch genau da machen.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon auch damals für uns Teil der Ausbildung. Also wir haben damals auch schon, damals, vor, das ist gut, es ist mehr als eine Dekade her, aber ich habe auch schon.
Auch schon wieder.
In der Tat. Wahnsinn. Ja, ich war jetzt 10 Jahre nicht in Langen.
Es ist ja, haben wir auch schon mehrfach festgestellt, grundsätzlich eine gute Idee, dass man sich gegenseitig über die Arbeitsplätze austauscht und mal guckt, wie die anderen so arbeiten und was die so arbeiten. Und
wobei das ist dann wiederum auch abgefahren ist bei dieser ganzen Ausbildung. Klar, ich habe im Upper Airspace Approach Lotsen ausgebildet, die werden den Luftraum auch wieder nie wieder sehen. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Analogie gibt für die Cockpit-Crew, aber deren Arbeit hat einfach, die ist so weit weg von meiner Arbeit. Wir schimpfen uns beide Fluglotsen, aber das konkrete Arbeiten, klar, das sind Radarziele und man muss irgendwie für Staffelung sorgen und hat gewisse Grundskills, die ähnlich sind. Aber allein schon, was ich total interessant fand, ich weiß nicht, wie, also du hast ja bestimmt im Cockpit eine Art von Scan. Also sagen wir mal, beim Take-Off-Run hast du bestimmt, also wahrscheinlich, wenn du Pilot-Monitoring bist, hast du quasi immer so einen alternierenden Scan, tippe ich mal. Kannst du
ja
beantworten
gleich. Ja, es gibt
zwischen, so, dass du quasi dir die mittlere Instrumentenleiste, da hast du ja deine ganzen Engine-Triebwerke,
genau,
die Werte der Engines, dass du immer wieder hin und her wechselst zu deinem Primary Flight Display, um die Speeds zu checken, um zu checken, ob wir, also, oder erzähl mal, was machst du da alles?
Genau, hatten wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was beim Start alles passiert. Und genau, es ist richtig, wir gucken uns die wichtigen Parameter an. Wichtig ist natürlich auch immer mehr nach draußen zu gucken, weil letztendlich fliegen wir ja auch nach Sicht und der Start wird ja auch nach Sicht dann durchgeführt, auch wenn es manchmal bei Niedrigsicht ganz spannend ist und man sofort in den Wolken verschwindet und dann die Referenz nach draußen fehlt. Und dann wirklich nur noch der Blick auf den künstlichen Horizont, also das sogenannte beim Airbus Primary Flight Display, PFD, fällt. Und dazu eben schauen wir uns die ganzen Parameter an, also wie die Geschwindigkeit aufbaut, ob die Geschwindigkeit vor allem auf beiden oder auf allen drei Hauptinstrumenten gleichmäßig angezeigt wird, damit es da keine Diskrepanz gibt, was ein Hinweis auf einen Systemfehler oder ein Problem mit der Geschwindigkeitsanzeige sein könnte, natürlich die Triebwerksdaten. Und noch deutlicher ist es vielleicht auf der MD-11, die ich früher geflogen bin, da gab es ja drei Triebwerke und eines dieser Triebwerke war hinten im Heck. Und wenn das beim Start ausgefallen wäre, was wir im Simulator geübt haben, was ich in echter Manier erlebt habe, was auch fast nie passiert ist, hätten wir das von dem Cockpit gar nicht gehört und auch erstmal gar nicht gemerkt, weil das so weit weg ist, dass sich da irgendwelche Geräusche oder Veränderungen gar nicht manifestieren, außer eben in den Triebwerksanzeigen. Und deswegen ist es so wichtig, beim Start auf die Triebwerksanzeigen zu schauen und auch den neueren Airbussen mit den neueren Triebwerken. Die Triebwerke sind so leise, plus die Tatsache, dass wir Kopfhörer haben, die den Lärm kompensieren, hören wir im Start relativ wenig von den Triebwerken. Und da muss man schon sehr genau hinhören und dann eben auch genau hingucken, dass man da irgendwelche Anomalien feststellt, um entscheiden zu können, ob wir den Start noch abbrechen oder nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, Blick nach draußen, Blick auf die Hauptinstrumente und Blick auf die Triebwerksanzeigen.
Und wahrscheinlich immer in diesem Dreiklang immer wieder dahin, 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 dahin,
genau,
dahin, dahin. Bist du Entscheidungsgeschwindigkeit, dann würdest du wahrscheinlich...
Also genau, spätestens wenn dann Rotate kommt, also die Geschwindigkeit zum Abheben, die ist ja meistens relativ nah an der Entscheidungsgeschwindigkeit bei nasser Bahn und bei schwereren Flugzeugen und größeren Flugzeugen ist es auch ein bisschen, kann es auch ein bisschen voneinander abweichen. Aber spätestens bei Rotate geht der Blick eigentlich fast nur noch nach draußen, zumindest solange Referenz nach draußen da ist, aber immer wieder auch noch mit einem Auge auf das Primary Flight Display, weil da kommt ja auch die Geschwindigkeit wieder ins Spiel, die richtige Pitch. Es macht einen Unterschied, ob du dann 17 oder 15 oder 12 Grad Pitch einnimmst oder bei einem Triebwerksausfall bräuchst du entsprechend weniger. Genau, das sind alles so Dinge, die dann irgendwann sich in der Routine entwickeln.
Aber du dann grundsätzlich jetzt, du bist vorher MD-11 geflogen, jetzt fliegst du die A320-Familie, wenn du jetzt morgen auf den Dreamliner oder auf den Dickschiff wechseln würdest, auf den Jumbo, da deine Art des Scans würde wahrscheinlich relativ gleich bleiben. Vielleicht hätte man noch dieses Ding so, ja, die Triebwerke von der MD-11 ab 70 Knoten oder da sind die empfindlicher, dann achtest du da vielleicht mehr drauf, aber dein Scan ist erstmal derselbe wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Es gibt auch so Feinheiten, wie je nachdem, von wo der Wind bläst, also wenn du starken Seiten- oder Rückenwind hast, dann ist die Schubeinstellung am Anfang auch ein bisschen anders und Du hältst auch deinen Sidestick nach unten, also Nase nach unten, um die Effektivität des Höhenruders zu verbessern und um Seiten- und Rückenwind eben etwas auszugleichen. Also es sind dann so Nuancen, je nach Flugzeugmuster, aber vom Prinzip her ist es alles ähnlich und vom Grundsatz her sind die Cockpit-Anzeigen auch alle ähnlich aufgebaut. Also die wichtigen navigatorischen Informationen direkt vor der Nase und was die Fluglage angeht und Systeminformationen in der Mitte und die Flugdaten, also Navigations- und Fluglageinformationen sind doppelt, hat jeder Pilot vor sich und die anderen sind dann einfach in der Mitte dargestellt.
Und wenn ich das jetzt quasi übertrage bei mir ist ja auch erstmal ganz grundsätzlich ein Radarbild, was ich habe, aber die ganzen Approacher arbeiten schon mal mit einer anderen Darstellung der Flieger als ich im Upper Airspace und in vielen anderen Bereichen. Die haben nämlich diese Minutenvektoren. Ich habe ja quasi auf meinem Radar immer ein Ziel für jedes Flugzeug, habe History Dots, die sind, also unser Radarbild aktualisiert sich alle 5 Sekunden und ich habe quasi für jede Positionsupdate erzeugt er quasi ein Shadow und ich habe oft so 3 History Dots. Die Approacher haben wiederum, wie viele haben sie? 6 Dots, weil die 6 Dots wiederum eine halbe Minute darstellen. Da kann man relativ gut sehen, wie tight und wie eng dreht der Flieger etc. Und die haben aber dafür keinen Minutenvektor. Also der Minutenvektor ist wiederum nach vorne projiziert, weil konstant bleibender Geschwindigkeit wäre der Flieger in einer Minute jeweils in einer Minute entfernt. So, das ist, die haben das komplett aus, weil das bei denen viel zu unruhig ist. Das wusste ich auch schon vorher. Ich habe das jetzt auch mal gearbeitet. Und dann das ist schon mal, also das sieht alles erstmal anders aus, komplett anders. Also ich könnte, wenn ich mich auf so ein, wenn du mir mein Radarbildschirm in einem Busy Run irgendwo über Nürnberg oder über Berlin so einstellst, wie mein Approach-Bildschirm aussah, würde ich erstmal die Übersicht verlieren. Ne?
Ja,
das, aber erstmal okay. Und dann geht es aber doch weiter. Deren Scan ist eine ganz andere. Also für mich ist es quasi als Upper Airspace Lotse auch immer ein bisschen so, dass ich immer so ein bisschen, ich hänge immer in der Zukunft fest. Ja? Ich muss immer gucken, was passiert in den nächsten 10 Minuten, damit ich bloß nicht beim Verkehr hinterherlaufe. Das macht ein Approacher natürlich auch. Der hat auch seinen Scan nach außen. Aber für den Approacher ist der wichtigste Teil des Luftraums immer die Mitte seines Bildschirms. Also ganz, ganz in der Mitte das Final. Danach guckst du Space an, danach den Downwind, danach kümmerst du dich um die Flieger, die oben irgendwann mal in den Luftraum einfliegen. Und bei mir ist es, im Prinzip kannst du sagen, dass ich die Flugzeuge, die in meinem Luftraum sind, die in der Mitte sind, hoffentlich habe ich die schon fertig abgearbeitet. Ich habe meistens mit denen gar nichts mehr zu tun, außer die irgendwann nur noch zum nächsten Lotsen zu schicken, während der Approacher natürlich gucken muss, dass er seine Spacings möglichst eng und möglichst knapp beisammen hat. Und das ist, ich musste wirklich erstmal einen ganz anderen Scan lernen. Und andersrum mussten die Approacher einen anderen Scan lernen, weil die halt auch alle fröhlich in der Mitte des Luftraums rumgestaffelt haben und null Planung hatten, was ruft denn eigentlich in den nächsten 5 Minuten bei mir rein. Und so war das so ein, es ist sehr schwer, glaube ich, bildlich dazu beizubringen, weil ich habe es ja selbst vorher gar nicht verstanden, warum der Unterschied so groß ist. Aber das war jedenfalls echt interessant. Wir schimpfen uns alle Fluglotsen und ich rede gar nicht erst von den Tower-Lotsen, deren Business nochmal ein ganz anderes Ding ist. Die dürfen ja Nachtsichtflugzeuge staffeln, das ist ja für uns undenkbar. Da schlagen sogar auch die Approach-Lotsen sich die Hände über den Kopf zusammen, wie knapp manche Sachen beim Tower sind. Aber der Tower darf das halt machen, weil er halt vieles nach Sicht macht. Aber das war jedenfalls sehr spannend. Und das Schöne ist, ich darf jetzt auch offiziell ausbilden.
Sehr schön. Viel Spaß, viel Erfolg dabei.
Danke.
Was mir zum Thema Approach-Lotse gerade einfällt, und ich glaube, da haben wir die auch gut bei Laune gehalten und gut beschäftigt. Ich bin nämlich kürzlich wieder durchgestartet.
Oh, erzähl mal.
Das ist ja relativ selten in so einer Flieger. Laufbahn, so meine persönliche Statistik ist 1 bis 2 Mal im Jahr und jetzt tatsächlich ist es wieder passiert. Wir kamen von einem langen Flug zurück, abends in Frankfurt und waren im Endanflug auf die Piste 25 links, also auf die Südbahn und sind angeflogen und 2 Flieger vor uns haben wir gehört, wie der Pilot dem Tower-Lotsen gemeldet hat, dass sie beim Abrollen vermutlich einen Hasen erwischt haben. In Frankfurt am Flughafen und wahrscheinlich an vielen anderen Flughäfen ist sehr viel Wildlife, liest man auch öfters mal in den Notams, Wildlife Hazards. Und Wildlife sind eben wildlebende Tiere und ich glaube, es gibt wenig Gebiete auf unserem Planeten, von den Urwäldern vielleicht mal abgesehen, wo Tiere so ungestört leben können wie auf Flughäfen, weil da ist ja kein Publikumsverkehr sozusagen. Da stört die ja nichts und niemand, wenn die sich mal an die Umgebung da adaptiert haben. Aber es kommt halt eben auch öfters mal dazu, dass sich Tiere und Technik den Weg kreuzen. Und ich habe schon Füchse gesehen, ich habe schon ganz viele Hasen gesehen. Und da hat es wohl leider einen Hasen erwischt. Und was dann eben der Tower standardmäßig macht, ist das Inspection Car losschicken. In der Regel so ein schwarz-gelb kariertes Auto, das dann guckt, dass nicht irgendwelche Reste von den Tieren auf der Landebahn oder auf den Rollwegen liegen. Und das hat dann wiederum für uns bedeutet, wir waren dann der Übernächste nach diesem Flieger, dass zunächst der Flieger vor uns durchstarten durfte. Und weil das Inspection Car eben ein bisschen gebraucht hat, zumal es auch Nacht war und dunkel war und natürlich die auch nicht sofort da sind, obwohl es die einzigen Fahrzeuge sind am Flughafen, die schneller als, ich glaube, 50 km/h fahren dürfen.
Und die Feuerwehr bestimmt, oder?
Und die Feuerwehr, genau, die auch natürlich. die Blaulichtfahrzeuge, genau, aber die Follow-Me's, die Marshaller, die dürfen so schnell fahren wie nötig, weil die auch die ganzen Parkplätze absichern müssen, wenn ein Flugzeug kommt und da reinrollt. Genau, trotzdem hat er ein bisschen gebraucht, bis er da war. Und dann wurden wir eben auch angewiesen, durchzustarten. Das war so in rund 800 Fuß, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir schon gemerkt, dass natürlich bei uns, aber auch beim Tower-Lotsen und dann auch bei dem Approach-Controller, bei dem wir uns dann wieder gemeldet haben natürlich, weil nach dem Durchstarten wird man wieder in die Platzrunde sozusagen geschickt. Also jetzt keine Sichtplatzrunde, sondern nimmt wieder die Höhe ein, die man dann auch für den Anflug braucht, sprich 4.000, 5.000 Fuß. Und das läuft dann alles über den Approach-Controller. Und der war dann mit dem Flieger vor uns beschäftigt, der unerwartet wieder aufgetaucht ist bei ihm. Der war dann mit uns beschäftigt, wie wir auch unerwartet wieder aufgetaucht sind bei ihm. Wobei das unerwartet ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen ist, weil natürlich du mit jeder Anflugfreigabe, die ja auch der Anfluglotse erteilt, immer auch mit beinhaltet ist, dass ein mögliches Durchstartverfahren mit freigegeben und entsprechend müssen auch die Staffelungen eingehalten werden und entsprechend muss sich auch ein Lotse natürlich darauf einstellen, dass ein Flugzeug durchstartet und nach der Landung oder eben nach der nicht erfolgten Landung dann vom Tower wieder an ihn übergeben wird. Trotzdem ist bei allen Beteiligten die Arbeitsbelastung ein bisschen angestiegen. Nichtsdestotrotz haben wir das, glaube ich, alle zusammen gut hinbekommen und sind dann nach einer Viertelstunde erfolgreich wieder gelandet.
Fungierst du dann in dem Moment, also ich meine, das könnte ich jetzt meine Approach-Kollegen fragen, landest du dann bei Departure oder bist du weiterhin beim Feeder, beim Director? Also ist die Frequenz dieselbe, wo du vorher warst oder in case of go-around-contact? Gibt es da was?
Ich meine mich zu erinnern, es ist ja nicht immer der Feeder aktiv, je nachdem wie viel los ist in Frankfurt. Der heißt ja auch nicht mehr Director, so hieß er früher mal, mittlerweile heißt er Arrival. Ja. Ich meine, wir waren erst bei...
Rein von der Arbeitsweise, ich meine, der Feeder kann sich ja nicht um Departure kümmern.
Nee, eigentlich nicht. Du bist, genau, aus der Logik heraus muss es auch so gewesen sein. Also wir waren erstmal bei Frankfurt Departure sozusagen. Ja, genau. Der die Departures, ja, es war alle um die Frankfurt Arrival, aber der macht quasi die Departures. Ja. In dem Fall, also die Abflüge kontrolliert, genau. Der oder die.
Ja, wir haben ja in Frankfurt tatsächlich, ich habe mir das auch zeigen lassen, die haben ja bis zu 8 Arbeitspositionen offen, nur um Arrival, genau. Nur um den Frankfurt, genau. Approach abzuarbeiten.
Genau, genau. Und wir sind ja quasi auch am falschen Ende vom Flughafen sozusagen. Wenn wir durchstarten, sind wir über der Landebahn und fliegen erstmal da raus, wo die ganzen Abflüge sich auch aufhalten. Und der Feeder, also der Arrival oder der Director, der oder die kontrolliert ja nur den Endanflug, also die andere Seite sozusagen vom Flughafen. Also in dem Fall war Westwind, Landung auf der 2.5 Richtung, genau. Westen. Sprich, der Feeder und der Approach-Lotse macht den ganzen Ostbereich vom Flughafen und der Lotse, der die Abflüge koordiniert, der kümmert sich um den Westen sozusagen.
Genau, genau.
Ja, deswegen, ja, also auch da war es dann für mich relativ einfach, den Leuten zu erklären, was der Grund für das Durchstarten war, weil natürlich wollen die Leute auch wissen, warum wir durchgestartet sind und habe ich das denen erzählt und damit waren die alle, glaube ich, auch soweit das Informationsbedürfnis gedeckt und dann sind wir eben eine Viertelstunde später gelandet, ja.
Schön, dass es gut gegangen ist. Und da hast du was mitbekommen vom Hasen? War einer da oder?
Das, was ich noch mitgehört habe, wir waren ja relativ schnell dann leider von der Tower-Frequenz wieder runter, haben sie erstmal nichts gefunden, genau. Aber das ist eben Standardverfahren bei Vogelschlag oder bei Wildlife Strike sozusagen, also Kontakt mit Tieren, wird immer eine Inspektion der Landebahn und der Rollwege durchgeführt, dass eben da nichts rumliegt, was man möglicherweise ins Triebwerk ansaugt oder drüber rollt.
Ja, da müsste man mal, das wäre mal interessant, da mit einem Mitarbeiter vom Flughafen sprechen zu können und das zu erfragen, wie die genau diese Inspection dann machen, weil jeder, der mal im Dunkeln irgendwo unterwegs war und was versucht hat zu suchen, weiß, wie dunkel es dann ist. Klar, jetzt ist erstmal ein Flughafen grundsätzlich ein hellerer Ort, aber trotzdem ist die Runway ja dann nicht flutlichtbeleuchtet. Ich frage mich, wie die das machen, ob die so riesen Range Rover Autos haben mit diesen 6 Ultra großen Lampen auf dem Dach drauf, mit denen die quasi die Nacht zum Tage werden lassen können?
Das ist eine gute Frage. Vor allem sollte es ja auch schnell gehen, ne? Weil der andere Verkehr will ja auch nicht warten. Jetzt haben wir in Frankfurt das Glück, dass wir da zwei parallele Bahnen haben und sogar drei im Prinzip. Nur wenn du mal auf dem Anflug für eine der beiden Südbahnen bist, dann kannst du grundsätzlich auch auf die mittlere Bahn rüber schwingen.
Den schönen Swing-Over haben wir tatsächlich letztens bei unserem Rückflug aus dem Urlaub gemacht. Ja, da waren wir schon established und plötzlich macht er hui links und hui rechts oder so.
Das geht halt nur, wenn das der Lotse erlaubt und der Pilot natürlich auch mitmacht, wobei wir das natürlich sehr gerne machen, weil es ein bisschen Rollzeit uns erspart und ja auch fliegerisch Spaß macht. Es geht halt nur nicht, wenn auf der Piste Abflugbetrieb ist oder da viele sind, die losfliegen wollen. Und deswegen mussten wir auch durchstarten, weil wenn der jetzt Platz gewesen wäre, hätten wir auch einfach ins Wing fliegen können. Wettermäßig hätte es geklappt, das Wetter muss natürlich auch passen. Aber da war eben sehr viel abfliegender Verkehr. Und deswegen wollen wir natürlich schnell wieder die Landebahn freigeben. In dem Fall war es, glaube ich, nicht so schwierig, weil der Pilot relativ deutlich sagen konnte, wo das war, nämlich beim Abrollen, also schon auf dem Abrollweg. Nur wenn es halt heißt, bei der Landung, dann ist der Suchbereich etwas größer, das ist schon richtig, ja.
Ja, aber apropos hier Runway und Swingover und so, was ich interessant finde, ist, dass die ganzen Approach-Lotsen tatsächlich in ihren Streifen auch die Information darüber haben, wo die spätere Parkposition ist. Also die haben quasi dieser Cargo-Bereich nordwestlich von Frankfurt oder quasi auch schon auf der Terminal 3-Seite, im Terminal 2-Bereich, dass sie quasi anhand von verschiedenen Arten oder Indikationen auch schon eine Information wirklich visuell haben und auch aktualisiert kriegen, wo der Pilot später dann, oder die Pilotin dann später den Flieger abstellen darf und dass sie dann quasi auch schon Gate-Informationen kriegen und auch ein abgedatetes Gate, wusste ich gar nicht, dass das quasi auch schon außerhalb des Towers quasi mit Approach koordiniert wird. Total coole Sache theoretisch, ne? Wenn du da auf dem Final bist und ein Gatewechsel, wirst du ja nicht mehr selber nachgucken.
Ja, wir kriegen die Info auch über unser Telex-System ins Flugzeug sozusagen geschickt. Manchmal sagen uns das die Lotsen auch noch. Was vor allem gut ist, ist, dass es die Lotsen wissen, weil sie uns dann unter Umständen etwas idealere Landebahnen zuweisen können. Also wenn wir jetzt an einem bestimmten Eck vom Flughafen stehen, gibt es manche Konstellationen, wo es dann günstiger ist zu landen.
Ja, wenn du zum Beispiel in die östliche Richtung landest, dann willst du ja eigentlich, und du bist so ein Frachtflieger, als wir zusammen aus Paris zurückgeflogen sind, waren wir ja kein Frachtflieger, aber da wollten wir ja auch in diesem nordwestlichen Bereich abgestellt werden, bitte. Wenn wir dann auf einer Südbahn landen würden, ja, auf der 09 Ride, nicht 09, sorry, 07 Ride, dann rollst du erstmal 20 Minuten, ja, dann wird Frankfurt ganz schnell zu Amsterdam.
Genau, und jetzt, wie du mal schön sagst, Service-Announcement im Namen deiner Anflugkollegen in Frankfurt. Die machen sich schon immer sehr viele Gedanken, das Optimum rauszufinden, was die Landebahnzuweisung angeht. Ja, die immer dieses System Amman heißt, ja, glaube ich, da hast du ja auch einen Blick drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Und trotzdem gibt es wieder viele Kollegen, die dann im besten Fall freundlich fragen, manchmal aber auch schon betteln, ob sie nicht doch auf einer anderen Landebahn landen können, weil das aus ihrer Sicht vermeintlich günstiger ist. Aber ich weiß eben auch von vielen Gesprächen und auch von Bitten, die immer wieder an uns herangetragen werden, dass die Zuweisung schon immer versucht, das Gesamtoptimum zu erreichen. Und grundsätzlich der Parkplatz mit einer Rolle spielt, und das wissen die eben Kollegen, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Aber manchmal würde es eben bedeuten, wenn man die andere Landebahn möchte, die vermeintlich näher ist für uns, man sich dann eine lange Schlange hin anstellen muss, weil eben viele andere auch hinwollen.
Ja, genau,
das oder eben gegebenenfalls auch Abflugverkehr. Sein, ne? Ja, genau, oder auch Abflugverkehr da in Frankfurt oft einschränkend ist, weil die Abflugrouten leider nicht geradlinig verlaufen in Frankfurt, sondern ziemlich kurvig um diverse Ortschaften herum und das auch ein bisschen die Anflugskapazität dann einschränken kann.
Aber jedenfalls wegen Go-Round, interessant, dass du halt fliegen musstest. Meine schöne Bilanz meiner Approach-Woche, wo ich im Simulator ausgebildet wurde im Approach, war, dass ich keinen einzigen Go-Round hatte. Das kann ja auch ein ATC-induced Go-Round sein, also dass du quasi, also die Parameter, wir hatten da gewisse Parameter, an die wir uns halten mussten, wenn wir die halt gebrochen haben, dann wäre der Pilot ein Durchstarteverfahren geflogen, damit das quasi so, damit wir halt auch nicht einfach Freestyle machen können, was wir wollen. Wir konnten dann nicht irgendwie auf eine Meile vektoren und dann cleared Visual Approach, tschüss, sondern wir mussten da quasi schon unsere Parameter sicherstellen. Aber was sehr spannend für mich war, ich musste dann diese ganze Lower Phraseology, kann ich ja alles nicht, ne? Cleared Altitude, das war ja für mich komplettes Neuland, ja, und Q&As rausgeben, aber hat alles verhältnismäßig gut geklappt. Ich war zufrieden mit mir. Wo ich drüber total gestolpert bin, war das erste Mal, wo ich einen Flieger nicht aufs ILS freigeben musste, sondern nur Intercept Localizer Runway 27. Da habe ich angefangen, irgendeinen Blödsinn zu reden. Das war total wild, weil ich hatte halt noch eine MSA unterhalb des Fliegers, wo ich nicht drunter freigeben durfte. Das war total spannend, ja. Also das hat echt Spaß gemacht.
Ja, und diese Go-Rounds sind ja auch wirklich selten. Und auch wir besprechen vor jeder Landung, was wir machen im Fall des Durchstartens. Auch ich überlege mir mental immer, was die Handgriffe und die Schritte sind. Und das hatte ich jetzt vorhin nicht so ausführlich gesagt, aber weil du es gerade so indirekt angesprochen hast. Natürlich ist für jeden Anflug auch ein so ein Missed-Approach-Verfahren, also ein Durchstartverfahren veröffentlicht, dass wir erstmal abfliegen. Das ist auch das, wofür uns der Fluglotse sozusagen immer implizit mit freigibt, wenn wir eine Anflugsfreigabe erhalten. Gleichwohl, wenn es dann irgendwann passt, übernimmt eben die Flugsicherung dann auch direkt und weist uns Höhen- und Steuerkurse zu. Aber grundsätzlich muss die Flugsicherung erstmal nichts machen, weil sie weiß genau, was wir navigatorisch und fliegerisch machen, also auf welche Höhe wir steigen, welche Geschwindigkeit wir fliegen und welchen Kurs wir fliegen, der uns dann von anderem Verkehr erstmal ausreichend Abstand gewährt. So, seit was haben wir denn noch an Themen und vor allem an Fragen offen?
Genau, also das ist unser eigenes Nähkästchen, was wir mitgebracht haben.
genau.
So, und zwar, wir haben von Thierry letztes Mal einen Teil der Frage beantworten können. Dann hat aber der Thierry noch eine Frage hinterhergestellt und die ist offen geblieben vom letzten Mal. Ich weiß nicht mehr warum, ist auch egal. Und zwar, warum denn in der Nähe, also genau im Süden von Frankfurt, zwei VOR-DMIs, das sind Funknavigationsanlagen, wahrscheinlich kann man so sagen, mit die besten, also die sind sehr, sehr gut. Mit denen kann man nämlich nicht nur seine Richtung zu einer Navigationsanlage genau peilen, sondern auch den Abstand zu der Navigationsanlage. Dadurch kannst du eine sehr, sehr, sehr genaue Positionsbestimmung machen. Egal, warum denn in der Nähe von Frankfurt zwei Stück ganz nah beieinander stehen, Ried und Frankenstein. So, und jetzt sind Tim und ich ein bisschen in die Recherche gegangen. Ich wusste die Antwort erstmal nicht, warum, also es normalerweise macht es keinen Sinn, dass zwei Stück sehr nah beieinander stehen, weil es ganz, ganz, ganz grundsätzlich so ist, dass Navigationsanlagen sehr, sehr, sehr teuer sind und sehr wartungsintensiv. Da ist allgemein die Bemühung, dass man so weit wie möglich die Dinge abschaltet, weil man halt mit einer normalen Streckennavigation vieles auch erzielen kann und deswegen würde das erstmal keinen Sinn machen. Meine Information ist, dass Ried abgeschaltet wurde und durch Frankenstein ersetzt wurde. Das habe ich sowohl bei unserer Lieblings-Internet-KI so gefunden, habe aber auch dann ein bisschen weitergeklickt und bin in die AIP reingegangen, und zwar in die Enroute AIP, wo man einfach sich die ganzen verschiedenen Drehfunkfeuer sich anschauen kann. Und da gibt es schlicht und ergreifend zwischen den zwei Einträgen Roding und Sarstedt nichts. Romeo Delta Golf, Sierra Alpha Sierra, dazwischen müsste Romeo in der Delta sein, gibt's nicht. Während es gleichzeitig den Eintrag für Frankenstein gibt. Und es scheint so zu sein, dass Frankenstein die Ablösung dafür war, Zitat Online-KI, da die Anlage technisch veraltet war, Klammer auf Ried, Klammer zu, und modernisierte Navigationsstandards erforderlich waren, entschied die deutsche Flugsicherung sich dazu, den Frankenstein VOR-DMI an einem leistungsfähigeren Standort in Betrieb zu nehmen. Also vielleicht einfach weniger Hügel drumherum, ich habe keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber der Tim hat noch was gefunden und deswegen sind wir uns jetzt nicht sicher und müssen die Frage nochmal so halb aufschieben, Tim.
Ja, ich habe tatsächlich mal in unseren Karten geschaut, die wir benutzen. Da ist es noch an einer Stelle eingezeichnet, was nichts heißen muss, weil ich das auch schon lange nicht mehr gebraucht habe und sämtliche An- und Abflugverfahren, die wir in Frankfurt nutzen, mittlerweile, wenn sie in diese Richtung führen, auf Frankenstein basieren und auch ganz grundsätzlich der Trend dazu geht, immer weniger konventionelle Navigationshilfen zu benutzen, sondern vielmehr auf moderne Technologien, die vor allem GPS-basiert sind, zu setzen. Und deswegen werden auch immer mehr Funkfeuer, gerade diese VORs, aber auch NDBs, also gerichtete und ungerichtete Funkfeuer, teilweise mit, teilweise ohne Entfernungsinformationen, die werden immer mehr abgebaut, weil sie eben, wie du auch gesagt hattest, seit kosten- und wartungsintensiv sind und es eben neue Technologien gibt, die wesentlich kostengünstiger sind und auch teilweise deutlich präziser in der Navigation funktionieren. Deswegen ist das Ried vielleicht noch ein Artefakt auf einer Karte, die ich jetzt hier gefunden habe. Aber grundsätzlich habe ich es auch schon lange nicht mehr benutzt und benutzen wir es auch nicht mehr. Und auch Frankenstein kenne ich jetzt hauptsächlich im Zusammenhang mit, um da schließlich der Kreis wieder zu freuen, zu vielen Anflugsverfahren, also Durchstartverfahren, die dann erstmal in diese Richtung grob führen. Und da braucht man zum Beispiel, weil es kann sein, dass es eine GPS-Störung gibt, da brauchen wir dann wiederum Verfahren, die dann auf konventionellen Navigationshilfen basieren. Also insofern macht es schon noch Sinn, wenn an Flughäfen vereinzelt solche Navigationshilfen stehen. der Trend geht aber dahin, dass sie immer weniger werden.
Ja, aber apropos Instrumentennavigationsverfahren, eine Sache, die ich noch von meinem Frankfurt Approach-Kollegen mitnehmen kann, die ich ganz interessant fand, wir hatten doch letztes Mal auch, glaube ich, drüber geredet, ich bin mir nicht sicher, es gibt jetzt so eine neue Abflugstrecke, die so einen kleinen Schlenker um Darmstadt drumherum macht und tatsächlich so den Bereich Kranichstein-Darmstadt da in der Nähe ein bisschen entlasten soll. Habe das von Freunden und Bekannten auch mitbekommen, das hilft. Es gibt leider jetzt natürlich andere Anwohner, die davon mehr betroffen sind, die das mehr stört, also wo halt die Flieger jetzt, die fliegen halt jetzt anders lang, das ist natürlich so. Ich will jetzt auch gar nicht inhaltlich darauf eingehen, ob das jetzt guter Lärmschutz ist oder schlechter Lärmschutz, aber was ich interessant fand, ist, dass die ganzen Arrival-Lotsen die neue Abflugroute gar nicht mögen, weil die Flieger quasi mit diesem Knick genau 3,1 Meilen entfernt fliegen von dem aktuellen Arrival-Chart für die ganzen Frankfurt Arrivals, die dann quasi später dann auf der 07 landen würden. Und dadurch können sie quasi nicht mehr einen guten Continuous Climb anweisen, sondern alle Flieger müssen immer wieder, wenn da halt einer Arrival rankommt, der levelt in 80, der Departure levelt in 70 und 3,1 Meilen bei einem Fly-By-Wake-Punkt sind dann den Lotsen, was ich verstehen kann, nicht genug, wodurch die das gar nicht so gut finden, wie beispielsweise Anwohner in Dortmund von Darmstadt, die jetzt deutlich weniger Lärmbelästigung haben. Aber so ist es halt, ja. Das ist Teil des Verfahrens, ist leider in dem Bereich leider ein bisschen doof.
Ich weiß auch nicht, wie die Passagiere das finden, weil da, wo wir früher gerade ausgeflogen sind, machen wir jetzt drei Kurven, einmal nach links, dann wieder nach rechts und dann wieder nach links. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele ganz lustig finden und jeder darf mal runtergucken, weil man sieht erst links was, dann rechts was, dann wieder links was. Vor allem Darmstadt und Kranichstein und umliegende Gemeinden. Aber es wird halt ein bisschen mehr gekurvt als vorher und es gibt Leute, die das vielleicht schöner finden, wenn man einfach nur geradeaus fliegt.
Ich finde aber insgesamt, irgendwie kriegt man von den ganzen Kurven gefühlt nichts mit. Also ich hatte jetzt noch nie ein vierstündiges Holding kurz vor der Landung natürlich, oder eine halbe Stunde langt ja schon. Aber irgendwie gefühlt fühlt sich das fast immer wie ein gerader Ausflug an. Also klar, man merkt die Kurven kurz vorm Endanflug, aber...
Wobei rein theoretisch hast du natürlich recht. Flugzeuge sind so konstruiert und fliegen aerodynamisch so, dass du die Kurve gar nicht merken solltest. Das Einzige, was sich in der Kurve ändert, ist, dass du gefühlt ein kleines bisschen schwerer wirst, aber das ist auch nur unmerklich. Aber deine gefühlte Beschleunigung zum Boden, also quasi die Richtung, wo du denkst, dass unten ist, die ist in der Kurve immer noch gefühlt da, wo im Flugzeug der Fußboden ist.
Aber gut, ist ja auch letztlich, ist die Abflugroute jetzt so, es gibt da Verfahren für, ich will die gar nicht bewerten, ja. Ist nur so, dass leider die Approach-Lotsen da nicht hundertprozentig zufrieden mit sind. Aber wann ist denn schon jeder zufrieden mit komplett allem? Ja? Nein, nun denn. So, und das bedeutet, die Frage nehmen wir nochmal so halb mit. Wir müssen nochmal nachgucken. Du gehst nochmal nachgucken, ob Reed tatsächlich irgendwie noch eine Relevanz hat, dass es in einer deiner Charts steht. Ja. Ich finde das Funkfeuer tatsächlich einfach nicht mehr. Also wenn ich danach suche, finde ich es nicht. Ich kann aber auf der Arbeit mal gucken, ob ich RID noch quasi als System-Input noch finden kann. Muss man ja insgesamt schon sagen, in der täglichen, natürlich ist das Frankenstein, die Abflugrouten und im Fall eines Ausfalls von GPS würdest du das auch mehr nutzen, ist das potenziell relevant, aber im Alltäglichen ist das ja so sehr, 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 sehr marginal relevant.
Noch ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Da ging es ja darum, wie die Wegpunkte benannt werden. Und natürlich kriegen auch die Funkfeuer ihre Namen irgendwo her. Und Frankenstein heißt tatsächlich Frankenstein, weil hier in der Nähe die Burg Frankenstein ist. Und wenn ihr das hört, wird Halloween wahrscheinlich schon vorbei gewesen sein. Und verweisen wir da auch gerne mal an unsere Halloween-Folge von vor 2 oder sogar vor 3 Jahren.
Gute Frage.
Auf jeden Fall findet auf dieser Burg Frankenstein immer ein riesengroßes Halloween-Fest statt, was ja wunderbar zu dem Namen passt.
Ja, cool. Ja, gut, dass du es erwähnst. Dann können wir ein bisschen weitermachen. Ich habe noch einen kleinen Recap, wo ich von einem Kollegen von mir auf meiner Dienstmail sogar einen kleinen Hinweis bekommen habe, was ich total nett fand. Vielen Dank. Und zwar, wir haben in unserer Folge 39 vor 3 Folgen darüber gesprochen, über das ganze Gewitter und Avoidance und so. Und da hatte ich mal in so einem Nebensatz auch erwähnt, was ich ganz interessant finde, dass quasi alle Airlines mehr oder weniger auf dieselbe Art und Weise umfliegen, abgesehen von den türkischen Airlines. Und ich habe keine Ahnung warum. Und er hat mich auf so ein kleines Ding hingewiesen. Ich zitiere einfach mal aus der Mail, dass sie früher eher bei den Mutigen waren, die auch durchgeflogen sind, wo viele andere schon avoided haben. So kenne ich das zum Beispiel kaum. Und er hat gemeint, es gab eine Situation 2017, da haben es hier 3, 4, 5 verschiedene Flieger in der Nähe von Istanbul, wahrscheinlich in so einer kleinen Superzelle, einen Hailstrike erlitten. Also da gibt es tatsächlich, wenn man auf Aviation Herald mal den Juli 27, 2017, Hailstrike, wenn man die Begriffe zusammen eingibt, dann kommt so eine kleine Liste von verschiedenen Fliegern. kann sein, dass die quasi danach deutlich vorsichtiger geworden sind und es bis heute auch noch sind. Nur so wollte ich mal nur auch einstreuen. Vielen Dank für die Mail an uns. Hat mich sehr gefreut. Tim hatte noch von unserer vorletzten Folge eine Kleinigkeit mitgebracht. Da hatte ich ihm die Frage gestellt, ob ein Unserviceable Flight Director potenziell ein Grund wäre, einen Flieger zu grounden, also ob ein Flight Director Teil der MEL ist. Und Tim?
Ich versetze uns jetzt mal mental in diese Situation, weil du gerade auch das Stichwort MEL angesprochen hast. Ich komme aufs Flugzeug und stelle fest, der Flight Director funktioniert nicht. Das würde ich sehen an einer entsprechenden Darstellung auf dem Primary Flight Display oder vielleicht sogar schon an einem Eintrag der vorhergehenden Crew im elektronischen technischen Logbuch. Und was ich dann mache, ist nämlich genau diese MEL zur Hand nehmen, die sogenannte Minimum Equipment List. Das ist ein früher mal dickes Handbuch, mittlerweile auch alles digital elektronisch, auf dem, in dem ich zu jedem System Informationen finde, ob ich damit Einschränkungen losfliegen kann. Also wir haben ja das meiste System auch mehrfach, zum Beispiel jetzt um den Flight Director hier als Beispiel heranzunehmen. Der ist ja zweifach vorhanden, einmal auf der Kapitänsseite und einmal auf der Co-Pilotenseite, beziehungsweise Crewmember 1, Crewmember 2, wie es offiziell heißt. Und da schaue ich danach, ob ich für den Flug alle beide brauche oder ob mir einer reicht oder ob ich sogar ganz ohne Flight Director losfliegen kann. Anderes Beispiel, Treibstoffpumpen. In jedem unserer Tanks haben wir mehrere Treibstoffpumpen. Da ist es zum Beispiel zulässig, loszufliegen, auch wenn eine dieser Treibstoffpumpen defekt ist, weil wir noch genügend andere Treibstoffpumpen haben, die ausreichend die Triebwerke mit Treibstoff versorgen. Und beim Flight Director ist es eben genau so, dass es grundsätzlich erlaubt ist, mit einem oder auch mit keinem Flight Director loszufliegen. Nur müssen dann verschiedene Sonderverfahren beachtet werden. Zum Beispiel ist der Start ohne Flight Director sehr ungewöhnlich, weil da die Systemanzeigen und die Modi, die Flugcomputer und auch das automatische Schubsystem zum Beispiel machen, etwas anders sind, als wir das normalerweise gewohnt sind. Das muss man sich einfach vorher klar drüber werden. Deswegen briefen wir auch vor jedem Abflug und vor jedem Anflug die Besonderheiten. Und ich darf zum Beispiel bestimmte Flugverfahren nicht durchführen, die eine sehr genaue Navigation erfordern. Also es gibt bestimmte Anflugrouten und auch bestimmte Routen im höheren Luftraum. Da brauche ich eine bestimmte Navigationsgenauigkeit. Die ist mit einer Meilenabweichung innerhalb von 95% festgelegt. Und wenn ich eben kein Flight Director mehr habe, dann wird davon ausgegangen, dass die Navigationsgenauigkeit nicht mehr so genau sein kann. Und dann ist auch per Definition nicht mehr möglich, bestimmte An- und Abflugverfahren zu fliegen. Ist aber auch keine große Einschränkung, weil dann behilft man sich eben mit anderen Verfahren oder nimmt eben Seid und seine KollegInnen zunutze, die uns dann einfach sagen, wo wir hinfliegen sollen und eben nicht das veröffentlichte Verfahren genau abfliegen.
Okay, also das heißt, long story short, ein Flight Director ist zwar schon Teil der Minimum Equipment List, oder findest du diese Einträge der Einschränkungen in der MEL? Da steht dann Flight Director Inserviceable, beachten Sie diese Punkte. So,
genau,
also.
Da steht drin, wie viele sind eingebaut und wie viele brauche ich mindestens und was muss ich eben beachten, wenn ich mit reduziertem Equipment losfliege. Und da ist eben diese Einschränkung, dass ich diese RNP1 hier für die Profis-Routen nicht fliegen darf.
Beispiel. Okay, genau. Interessant.
Aber theoretisch würde es gehen. Gleichwohl kann jeder Kapitän natürlich auch entscheiden, ich möchte, dass das repariert wird oder ich möchte ein anderes Flugzeug oder ich muss mir eben wirklich genau überlegen, wie ich mit diesem Thema umgehe. Also die MEL ist eine Minimum Equipment List. Unterschritten werden darf sie nicht, heißt aber im Umkehrschluss auch nicht. Und da bin ich froh, bei einer Fluggesellschaft zu arbeiten, wo das auch so ist. Kann trotzdem jeder Kapitän sagen, ich möchte gerne, dass das und das repariert wird oder ich möchte gerne mit einem anderen Flugzeug fliegen. Muss es natürlich gut begründen können.
Was er dann nicht sagen kann, ist, ich fliege trotzdem, ja. Ne? Das geht dann halt nicht. Ja.
Das andersrum geht es eben nicht, genau. Aber wenn eben auch, was auch zum Beispiel interessant ist, was in der MEL auch drinsteht und warum die eben sehr wichtig ist, ist auch das so ein bisschen wie Risiken und Nebenwirkungen bei Medikamenten, sind vor allem die Wechselwirkungen. Also es kann sein, dass du zwar eine Einschränkung hinnehmen darfst im einen System, aber dann muss zwingend ein anderes System funktionieren. Es darf jetzt nicht in dem einen System ein Teil nicht funktionieren und dann im anderen System auch noch ein Teil, was zwar ein ganz anderes System ist. Also gerade wenn es um Navigationssysteme zum Beispiel geht oder um Hydrauliksysteme oder um bestimmte Teile der Klimaanlage und Belüftung, da müssen bestimmte Konstellationen eben zwingend funktionieren, damit das erlaubt ist. Aber wenn nur ein Teil zum Beispiel ausfällt, kann es eben sein, dass es trotzdem geht. Aber dann muss ein anderer Teil zwingend funktionieren. Und letzter Punkt vielleicht noch, wo ich mir immer gut überlege, ob ich sowas per Mail mitnehme oder nicht, ist, wenn ich jetzt von meiner Homebase wegfliege, weil natürlich das Risiko besteht, dass weitere Systeme Beeinträchtigungen aufweisen. Und wenn ich dann eben nicht mehr in meiner Homebase bin, sondern irgendwo stehe, wo vielleicht die technische Versorgung, vor allem eine schnelle technische Versorgung, nicht unbedingt gewährleistet ist, dann habe ich dann ein operationelles Risiko, dass ich dann vielleicht auch nicht unbedingt eingehen möchte, wenn ich in Frankfurt schon was reparieren kann und unter Umständen woanders dann ein Problem damit hätte. Und dann gibt es vielleicht als letzten Punkt noch Meldepunkte, die ein Verfahren erfordern, wo Techniker gebraucht werden, die vor jedem Flug etwas überprüfen müssen oder vor jedem Flug etwas einstellen müssen oder vor jedem Flug etwas machen müssen. Und das kann eben auch nicht an jedem Flughafen gemacht werden. Und auch deswegen ist es ein Grund, sich gut zu überlegen, wo fliege ich denn mit so einer Einschränkung in einem technischen System hin. Letzter Punkt, Blick auf die Praxis. Es kommt immer wieder vor, dass wir Kleinigkeiten haben, die in der Mail stehen. Die sind auch weiter gar nicht schlimm. Die sind auch so, dass wir sie gut akzeptieren können, die auch keiner der Passagiere, die auch wir im normalen Flug gar nicht merken würden, die dann eben als defekt deklariert werden und dann irgendwann repariert werden müssen. Auch das steht genau drin, in welchem Zeitrahmen eine Reparatur spätestens gemacht werden muss. Aber das sind eben so Themen, mit denen wir uns dann im Alltag beschäftigen, aber die auch gut handhabbar sind. Also dass jetzt ein Flieger wegen einem Mail-Item stehen bleibt, passiert relativ selten. Eher ist es so, dass man es versucht, schnell zu reparieren, wenn es repariert werden kann, oder dann eben dann den Flieger tauscht.
Cool, dann danke für das große Recherchieren und Mitbringen der Antworten. Interessant zu wissen. Ja, ich war auch, wir hatten ja sogar ein Mail irgendwas, irgendwie so eine Bleed Air Valve war irgendwie kaputt oder irgendwie auf unserem
Genau, das war so ein
Das war total spannend, ja, weil ihr tatsächlich sehr viele Cross-References beachten musstet und der Flieger hat sich auch anders verhalten und so, aber ihr habt euch das mental abgerufen. War sehr interessant und auch mit dem Flight Director. Gut, Tim, wir haben jetzt zwar bei der Aufnahme, sind wir gerade bei 1 Stunde 3 Minuten, aber wir haben vorhin ein bisschen was gesucht, da müssen wir ein bisschen was wegschneiden. Genau. Ich glaube, wir kommen aber trotzdem ganz gut bei der Stunde mal wieder raus.
Auf jeden Fall.
Haben spannende Sachen mitgebracht. Heute war es diesmal nicht so aufregend wie sonst mit unserem ganzen Gewitter und Go-Rounds und so. Tim, du willst was sagen?
Ich habe noch eine wichtige Sache. Ich möchte gerne noch jemanden grüßen, nämlich den Erik. Der ist 10 Jahre alt und der freut sich jetzt bestimmt, wenn er gegrüßt wird. Und der ist ein ganz treuer Zuhörer. Und den möchte ich deswegen an dieser Stelle lieb grüßen, aber natürlich auch alle anderen, vor allem jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber heute geht ein ganz besonderer Gruß an den Erik. Danke fürs Zuhören und bleib uns weiter treu. Und Grüße an den Papa.
Das ist sehr lieb von dir. Cool. Schön, dass du die Grüße noch rausgeschickt hast, Tim. Ich grüße auch alle, die uns zuhören. So.
Und wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an
podcast@radar-contact.de. Wenn ihr nicht gegrüßt werden wollt, könnt ihr das natürlich auch dazu schreiben. Also nicht jeder, der uns schreibt, wird hier mit Namen vorgestellt und gegrüßt und der vorgelesenen E-Mail-Adresse. Nee, im Ernst, wenn ihr was auf dem Herzen habt, wir haben auch letztens wieder Feedback bekommen, da hat mir doch jemand vorgeschlagen, ich soll doch mal mehr erzählen. Habe ich auch gemacht, ja.
Ich glaube, das hat heute ganz gut geklappt.
Ich glaube, das hat gut geklappt.
Immer so, guck auf den Sound. Balken hier, ja, es ist einigermaßen ausgeglichen.
Halt. Ich kann natürlich noch mehr mein ganzes Approach-Wissen vertiefen, aber naja gut, das ist doch auch letztlich alles so Laienwissen. Er hat uns auch vorgeschlagen, wir sollen strukturierter sein. Ah, da müssen wir doch dran arbeiten. Das machen wir dann übernächstes Mal vielleicht. Da bin ich einfach nicht so gut drin. Ja, ja. Wenn die Gedanken fließen, fließen sie. Nun denn.
Ist ja auch keine Vorlesung, was wir hier machen. Es ist ein Podcast, bei dem gesprochen wird. Und er lebt davon, dass wir auch ein bisschen geistig flexibel bleiben.
Genau, so machen wir das nämlich. Aber wir nehmen es trotzdem gerne mit und freuen uns, wenn ihr uns, egal was ihr uns schreibt, wir nehmen das alles gerne mit. Lasst uns einfließen, so gut wir können. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Tim, für die Folge heute. War wieder spannend, war wieder schön. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot, und sage auch vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.